Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.
Herzlich willkommen zum Männer-TÜV, eurem Podcast zur Männergesundheit. Wir kümmern uns um den Mann wie immer, wir streicheln ihn, rüffeln und rütteln ihn aber auch und versuchen durch Informationen ihn sensibler zu machen für die Fallstricke des eigenen Geschlechts und gucken so nebenbei, wie man gesünder leben kann. Und da gibt's ja immer gute, aber auch grundsätzlich ab und zu schlechte Nachrichten. Aber wir reden drüber. Wir, das sind Professor Inga Frohböse von der Sporthochschule Köln, Dr. Gerd Wirz, Gesundheitsexperte und Neurophysiologe. Und mein Name ist Peter Grossmann. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler und langjähriger Radio- und Fernsehmoderator. Moin, die Herren.
Moin, Jungs.
Zusammen.
Morgen, die Herren.
Oh, Jungs.
Jungs.
Machst du heute auf Jugendliche, oder?
Ja, wir reden doch über Gelenke heute. Ja.
Komisch, dabei hat es so geknackt, als du reingekommen bist.
Du hast es schon verraten, so ein bisschen. Ich sag mal so, endlich mal was wir alle haben, über das wir heute reden, irgendwie, also nicht graue Haare, Hüftspeck, nachlassende Muskulatur, sondern Verschleiß, der chronisch wird oder ist und Schmerzen macht und zu eingeschränkter Mobilität führt. Ich habe astrein Wikipedia gelesen. Ich wollte es nur mal besser geht's nicht.
Mann.
Also ich meine Arthrose. Und es klingt ja sofort so niederschmetternd, ne? Wenn man dieses Wort Arthrose in den Mund nimmt, dann denkt man sofort, ach du meine Güte, da schleppt man sich nur noch müde dahin.
Ja, es klingt so unwiederbringlich.
Ja,
und finde ich auch. Deswegen wollen wir heute darüber reden.
Ja, also hat jemand Arthrose irgendwo? Also ich könnte sagen, Gerd und ich haben uns schon mal privat unterhalten und haben gemerkt, dass wir beide so ein Daumensattel-Grundgelenk-Problem haben.
Da lacht der Ingo Lesch.
Ja, ja, das hat ja noch nichts wahrscheinlich.
Finde ich gemein, aber das ist gerade für einen Mann ist das schwierig, wenn du vor deiner eigenen Frau angeben willst und das Marmeladenglas aufmachen willst.
Mhm.
Und das kriegst
du scheiterst.
Und du scheiterst wegen deines Daumens. Und das zu erklären.
Und so ein schmerzverzerrtes Gesicht so ein bisschen.
Ja, ja, ja.
Mhm. Ich habe immer oben so ein Ding, wo ich so ein Loch reinsteche. Da geht's leichter, weißt du, buff.
Kannst du auch die Kante.
Nee,
aber ist schon klar.
Ich hab so einen alten Büchsenmilch, Dosenöffner. Kennt ihr das noch so? Buff, haut man so ein Loch ein oben und schon geht's leichter.
Wir sollten mal einen extra Podcast mit Haushaltstipps für Männer machen.
Oder?
Ja.
Das war doch
eigentlich. Ja, das war.
Haushaltstipps von Ingo Frohböse.
Ja.
Aber jetzt hat er sich natürlich, das hast du gemerkt, Gerd, natürlich wunderbar gedrückt davor, dass er selber was sagt. Mhm. Er möchte es nicht oder er kann nicht oder weil es nichts ist.
Was reden wir jetzt?
Über Arthrose.
Ach, ja. Doch.
Ich
habe so ein paar Beulen in der Karosserie, die habe ich auch.
Gut, macht ja nichts. Bei mir ist es übrigens so, da können wir jetzt, vielleicht sind wir sofort drin im Thema. Ich habe mal tatsächlich so einen kleinen Skiunfall gehabt. Da habe ich mich am Stock hängen geblieben. Mhm. Und da habe ich mir dieses Gelenk einmal so ein bisschen überdreht. Und das tat mir damals weh. Und das war dann irgendwann vorbei. Und jetzt kommt es wieder, so seit ein, zwei Jahren. Es könnte auch mit der Verletzung zu tun haben, oder? Aber das Problem ist das Gleiche. Das führt vielleicht am Ende zu einer Arthrose. Ne?
Das Problem ist ja, Ingo, da kannst du wahrscheinlich gleich noch viel mehr zu sagen, dass tatsächlich das ja auch sportliche Männer oder sportliche Menschen erwischt.
Na klar.
Und zwar, weil wir ja, wenn wir sportliche Bewegung machen, bestimmte Gelenke immer wieder überlasten. Und wenn wir so Tennis spielen wie ich, dann ja auch die Gelenke falsch überlasten.
Aber, jetzt kommt das Aber, die meisten Menschen meines Erachtens bekommen heutzutage eine Arthrose, weil sie sich zu wenig bewegen. Also es ist immer nur auf den Sport zurückzuführen. Wir haben so ein Verhältnis von 90% zu wenig und 10% zu viel.
Okay, das war klar, dass das von deiner Seite.
Natürlich.
Ja, aber kann man doch mal kurz erklären, ich habe ja Wikipedia bemüht, das ist ja die größte journalistische Leistung meines Lebens gewesen im Vorfeld dieser Veranstaltung.
War ChatGPT, gab's doch zu.
Nee, es war wirklich Wikipedia, so ganz old-fashioned. Aber Arthrose, habe ich es richtig beschrieben, Ingo, oder muss man noch mehr dazu sagen?
Also wichtig ist, dass wir es nicht auf die Knorpel beschränken, sondern es ist immer eine gesamtgelenkfunktionale Veränderung, die irgendwann zu einer Erkrankung führt, weil eben das Gleichgewicht des Stoffwechsels ein bisschen aus dem Ruder läuft. Wir merken es nicht zu Beginn. Das ist das Blöde da bei einer Arthrose, sondern wir merken es viel zu spät, da ist alles schon kaputt. Es beginnt letztendlich mit kleinen morphologischen, auf der molekularen Ebene stattfindenden Veränderungen. Dann geht es hin zu strukturellen Veränderungen, anatomischen Veränderungen. Dann wird Knorpel abgebaut, der Knochen entartet, verändert sich und dann kommen Schmerzen auf und dann spüren wir die Arthrose.
Das dauert also. Ich habe das Wort entarten gehört.
Ja, ja.
Das klingt schon auch nicht gut.
Ja, es wird halt schon auf die Dauer ein bisschen weniger Knorpel und das ist ja dann unser Problem, dass wir versuchen müssten eigentlich, da sind wir bei Longevity-Medizin auch, wie kriegen wir diesen Knorpel wieder aufgebaut oder wie schaffen wir es, den zu entlasten? Und da ist wieder Ingos Spezialität dran, natürlich durch guten Muskelaufbau. Ne? Dann kriegst du den Knorpel auch.
Da werden wir uns später noch mit prügeln gleich. Aber kurz nochmal dazu, ich glaube, dass viele auch wie ich das Problem haben, auch eine Unterscheidung zu treffen. Ne? Was habe ich denn jetzt eigentlich? Habe ich jetzt eine Arthrose? Habe ich Rheuma? Habe ich mir eine Sehnenzerrung geholt? Man weiß es ja nicht so richtig ganz genau. Wie kriegt man das eigentlich raus?
Also es gibt schon verschiedene Merkmale. Also gerade was du angesprochen hast, Arthrose tut vor allem eben bei der Belastung weh. Ja, wir haben ein bisschen Anlaufschmerz. Das wird dann auch weniger, wenn wir es eine Weile machen. Und die Steifheit ist eher kurz. Wenn du zum Beispiel dagegen nimmst Rheuma, ja, das ist ja eher eine akut entzündliche Erkrankung und hat oft mehrere Gelenke. Da ist die Steife, die Morgensteife, wie man da so schön sagt, ein bisschen länger. Wir haben auch teilweise auch Schwellungen, die man dann auch sehen kann. Hast du bei Arthrose eigentlich nicht. Und das Dritte, was wir in diesem Formenkreis nennen könnten, wäre zum Beispiel Gicht. Das ist eher so ein stechender Schmerz.
Und meistens betrifft es auch hier die externen Gelenke, ist den Großzeh beispielsweise, der ist da am meisten. Das ist eine lebensstilbedingte Erkrankung, wissen wir mittlerweile, da hängt ja ganz viel so mit dem Konsum von Alkohol und Essen zusammen. Also da gibt es relativ hohe Korrelationen.
Moment nochmal, bei Gicht.
Ja.
Ja. Und wie äußert sich Gicht?
Gicht hast du wahnsinnige Schmerzen. Also wenn du es zum Beispiel, da haben ja die meisten einen Großzeh haben, weil dort die Ablagerungen dann dort insbesondere stattfinden, der Großzeh nicht gut durchblutet, dann tut eine Bettdecke schon weh. Ja, weil so entzündlich reagiert das und der Zeh ist angeschwollen und dick und rot. Also das macht keine Freude.
Ich muss gleich mal überlegen, ob ich nicht viele Sachen habe, von denen was weh.
Aber daran sieht man jetzt auch schon diese strukturellen Unterschiede. Ne? Gicht ist eher eine Ablagerung, ja, und wogegen Arthrose eher degenerativ ist. Also da wird was abgebaut mit der Zeit.
Wir machen eine lange Bestandsaufnahme jetzt gerade erstmal. Wie kriege ich das dann raus, dass ich Arthrose habe? Muss ich dann mich röntgen lassen? Muss ich ins MRT? Muss ich ein CT machen? Oder reicht der Arzt, der sagt einmal knickknack und dann weiß er Bescheid?
Also ich sage dir eins, auf unseren MRT-Bildern sieht man überall, dass wir irgendwas verändert haben. Und auf allen Bildern, das muss man schon wirklich sagen, weil ab einem gewissen Alter verändern sich Strukturen. Aber das heißt doch lange nicht, dass das eine Arthrose ist. Eine Arthrose wird ja erst durch die Schmerzen zur Arthrose, so kann man es ja richtig sagen, weil es ist ja ein komplexer Prozess. Aber dass es Veränderungen im Stütz- und Bewegungssystem gibt, und darum geht es ja letztendlich, gerade um die Gelenkstrukturen, das ist völlig normal. Und deswegen bin ich immer ein großer Freund zu sagen, nein, es geht um die Funktion und das MRT oder das Röntgen. Das ist zwar eine Informationsquelle, aber nicht die entscheidende dafür, ob man wirklich sagt, es gibt eine Arthrose.
Es könnte also sein, dass eine Diagnose eines Radiologen oder eines Arztes dazu führen, dass man erst in die Arthrose reingequatscht wird.
So würde ich sagen. Ja, oft ist die Diagnose das größte Problem.
Mhm. Ja. Weil man muss auch sagen, die Diagnose oder das Röntgenbild korreliert nicht immer mit den Beschwerden. Ja, also du kannst also mit einer, sagen wir mal, geringgradigen Arthrose subjektiv deutlich mehr Beschwerden haben, ja, und dann jemand, der eine etwas höhergradige hat, der hat vielleicht nicht solche Beschwerden und dann sieht er sein Röntgenbild und sagt, tatsächlich, jetzt fängt es an, richtig weh zu tun.
Du, es gibt sogar eine wunderbare Studie, die in England gemacht wurde. Dort hat man Menschen, die beide oder die alle eine Arthrose hatten, operiert oder nicht operiert. Und man hatte nur so einen kleinen Schnitt gemacht bei denen, die eine Arthrose hatten, aber dann nicht weiter operiert. Und dann hat man geschaut, wer kommt eigentlich besser raus?
Ich weiß es schon.
Ja, also diejenigen, die nicht operiert wurden, kamen besser raus, haben sich total gut gefühlt, ist aber nichts gemacht worden im Vergleich zu jenen, wo was gemacht wurde, weil das Ergebnis ist oft nicht davon abhängig, wirklich von einem Bild, von einem MRT, sondern immer vom subjektiven Empfinden und das insbesondere auch vom Schmerzempfinden.
Wobei, ich muss ein Wort für die Operationen reden, es gibt natürlich Operationen, die sehr sinnvoll sind, aber man sollte da sehr, sehr genau vorher drüber nachdenken.
Ja. Also ich nehme jetzt schon was mit. Ich weiß gar nicht, ob das, was ich im Daumen spüre, wirklich eine Arthrose ist. Das muss man erstmal rausfinden.
Klar.
Da ist auch was ganz anderes. Also das, ne, vielleicht redet man sich das auch nur ein. Aber dieses Daumengelenk, ist das ein Klassiker? Was sind überhaupt Klassiker für die Arthrose bei Männern?
Ja, natürlich die großen Gelenke. Das betrifft gerade Knie, Hüfte, Schulter und natürlich auch die Finger oder die Hände, die Daumen. Beim Mann ist es insbesondere im Verhältnis zur Frau beispielsweise übrigens, sind Männer deutlich weniger davon betroffen als Frauen.
Spannend, oder?
Also 2/3 mehr Operationen bei Frauen als bei Männern. Aber bei Männern ist es, wenn, das Hüftgelenk, was am meisten betroffen ist. Und bei den Frauen das Kniegelenk und die Fingergelenke.
Gibt es eine Erklärung dafür eigentlich, dass die Frauen so häufig betroffen sind?
Ja, das weiß man, oder man diskutiert es natürlich, hängt sehr damit zusammen. Also erstmal bindegewebige Unterschiede, die beide haben. Wir haben hormonelle Unterschiede, wir haben muskuläre Unterschiede, also Stabilität, da kommen wir später nochmal drauf. Das bedeutet also, die Sicherung des Gelenkes und damit die Führung und Stabilisierung in Alltagssituationen ist bei Frauen einfach schwieriger, weil sie schlechter ausgestattet sind. und auch leider vom Geschlecht her die schlechteren Voraussetzungen mitbringen als der Mann.
Vielleicht liegt es ja daran, dass die Frauen länger durchhalten als die Männer, weil Arthrose kommt ja auch durch, dauerhafte Fehlhaltungen zustande. Also wenn du jetzt unter Schmerzen immer wieder versuchst auszugleichen, dann kannst du diese Fehlhaltung ja quasi erlernen und dadurch das Gelenk dauerhaft überlasten. Also möglicherweise, wenn du mit Schmerzen, also auch mit Sportverletzungen versuchst, länger durchzuhalten, dann machst du ja schon Bewegungen und damit sorgst du selber für eine Imbalance.
Das wäre auch ein Grund für die These, dass man sagt, irgendwie Sportler bekommen früher Arthrose, weil sie quasi über einen langen Zeitraum durch eine Fehlbelastung sozusagen sich das selber eingebrockt haben.
Also letztendlich ist es so, dass ganz entscheidend ist, dass auch der Knorpel während einer Belastung natürlich beansprucht wird. Das Allerwichtigste ist, dass Knorpel auch regenerieren muss nach einer Belastung. Und das ist im Sport natürlich deutlich weniger der Fall, weil ja der nächste Spieltag wieder ansteht. Mhm. Und deswegen hauen sie immer wieder drauf und drauf und drauf und nehmen nicht in Rücksicht, dass der Knorpel wieder sich auch aufbauen muss, regenerieren, anpassen muss. Mhm. Ja, das ist das Entscheidende.
Mhm. Ja, aber mein nächster Spieltag kommt ja auch. Ich bin ja kein Profi. Und trotzdem denke ich drüber nach. Das sollten wir vielleicht kurz mal klären. Ein Knorpel lässt sich tatsächlich wieder aufbauen. Da gibt es ja die Diskussion darum, ob das überhaupt funktioniert, ne?
Also diese Diskussionen existieren ja schon lange. Aber wir wissen beispielsweise, dass Läufer und Läuferinnen, vor denen man ja oft sagt, oh nee, laufen niemals auf Asphalt beispielsweise. Oh, laufen ist sowieso schade. Das stimmt so nicht. Wir wissen, dass Läufer und Läuferinnen ein etwa um das doppelte großes Volumen, Fläche und Dicke des Knorpels haben als Nichtsportler. Das bedeutet also, ja, der Knorpel passt sich an und damit wird der Schutz für den Knochen deutlich größer bei Sportlern. Allerdings, wie ich gerade schon mal angedeutet habe, wenn man dann immer zu viel reibt, also zu häufig etwas tut, dann hat es den Nachteil. Das heißt, die Häufigkeit der Belastung ist das eigentliche Problem, der Sportreib als solches nicht, weil es dann eben doch knorpelaufbauend wirkt.
Also kann ich nur zustimmen, Knorpel kann man aufbauen. Es dauert aber natürlich viel länger als bei anderen Geweben, weil Knorpel ja nicht durchblutet ist. Und das ist auch übrigens der Grund, warum Knorpel ja nie wehtut. Also wenn wir Arthrose spüren, spüren wir ja nicht den Knorpel, sondern wir spüren die Muskulatur drumherum. Der Knorpel an sich tut ja nicht weh.
Aber das Entscheidende ist, Gerd, dass das grundsätzlich natürlich so ist, dass du natürlich Nährstoffe auch in den Knorpel hineinbringen musst. Und die Durchblutung hört in der Tat bei der Gelenkkapsel auf. Und dann flutscht so ein bisschen der Nährstoff durch die Synovia, die Gelenkflüssigkeit, durch Walken, durch Bewegen, durch Druck, quasi in den Knorpel hinein. Und das bedeutet, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn du nur sitzt, hast du keinen Transport über die Flüssigkeit, diese Gelenkflüssigkeit in den Knorpel hinein. Und wenn du beispielsweise einen Menschen siehst, das haben wir schon mal gemacht, der Kniebeugen macht, ja, und du machst 20 Kniebeugen, danach sieht der Knorpel anders aus, weil er sich dann schon vollgesogen hat mit Wasser, der ist ja Hyalin, der sieht aus wie eine schimmernde Nordsee, so schön blau ist er, und damit kommen die Nährstoffe rein und ein nicht genutzter Knorpel, der sieht aus wie so ein billiges Stück Holz, was schon lange da im Wald rumgezickt hat.
So halb gelblich. Ja, genau. Ja, das stimmt. Also den Knorpel schön, sagen wir mal, fluid halten, ne? Also gucken, dass da Flüssigkeit reinkommt, das geht durch Bewegung. Und ich weiß nicht, Peter, vielleicht kommen wir ja später nochmal drauf, gerade das, was du erwähnt hast, Knorpel wieder aufbauen, da ist ja die Forschung sehr intensiv im Moment, eben Methoden zu finden, wie man einfach Knorpel wieder aufbauen kann. Können wir vielleicht gleich noch
eine Frage habe ich noch. Ihr habt jetzt gerade, das finde ich sehr spannend, darüber geredet, dass der Knorpel also regenerierbar ist, dass er durchblutet werden muss, dass da die Bewegung natürlich eine Rolle spielt und so weiter. Und aber was schmerzt denn jetzt? Ist es tatsächlich die Muskulatur? Also wenn ich jetzt sage, mein Daumengrundgelenk hat Arthrose, dann sind es die Sender, Bänder und Sehnen rundherum, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich schmerzt die Entzündung.
Ah,
das okay. Heißt, der Heilungsprozess, den spürst du. Das bedeutet also, dass irgendwann der Knorpel so abgebaut wurde, dass dann der Knochen eben so eine Knochenglatze bildet, wie man das so schön sagt. Und dann ist es so, dass das dann schmerzt, weil der Knochen freiliegt und der ist eben nerval versorgt. Und dann haben wir das Problem im Gegensatz eben zum Knorpel, der ist ja nur so eine Teflonschicht im Wald, wie so eine Bratpfanne für den Knochen. Und so muss man das sich vorstellen. Und wenn das ist, dann hat der Körper eine Reaktion als Folge und das ist immer der Schmerz, weil er auch heilen möchte und das spüren wir.
Knochenglatze passt zu uns alten Männern.
Oder? Ihr habt es aber verstanden.
Ja, absolut. Ja. Ja,
bildhafter kann man sich
aber. Ich finde es ja spannend, weil es gibt ja wildesten Thesen, warum die Menschen sagen, dass ihnen das wehtut. Ne? Also das reiht ja alles aufeinander und so. Wenn das überhaupt kein Schmerzempfinden produziert, dann ist es was anderes, was wehtun.
Und die meisten Menschen uns haben eben sogenannte Arthrosen, also Abbau von Knorpelstrukturen und Veränderungen. Aber wir merken sie nicht, weil eben der Knochen noch nicht belastet ist und dementsprechend noch keine Entzündung entstanden ist.
Jetzt hast du, Gerhard, gerade schon mal angedeutet, dass es da ganz viele Forschungen, Untersuchungen gibt in dem Bereich, wie man bestimmte Sachen wieder aufbauen kann, wenn sie eigentlich gar nicht mehr selber aufgebaut werden können. Es gibt ja viele Mittelchen, die man kaufen kann. Viele Orthopäden, die gerne Hyaluron, das ist ja so ein Stichwort, immer geistert immer durch, benutzen. Und jetzt gibt's was Neues. Mir fällt der Name nicht ein, aber du wirst es wissen. Also auf jeden Fall wird viel probiert. Was von dem, was da probiert wird, ist eigentlich etwas, wo man am Ende sagen kann, das könnte helfen oder es hilft?
Also sehr stark wird ja im Moment mit den sogenannten Stammzellen experimentiert. Stammzellen haben wir viel mehr in der Jugend. Stammzellen sind so quasi unsere Alleskönner. Aus Stammzellen können sich Zellen für jede Körperregion bilden. Und wenn wir davon genug haben und die an der richtigen Stelle einsetzen, können die sich dazu ausdifferenzieren. Deswegen arbeitet man sehr stark an Stammzellen. Die muss man aber natürlich erstmal gewinnen, weil du kannst ja auch nicht von irgendwem Stammzellen nehmen. Ja, du kannst jetzt nicht irgendwie vom Schwein ein paar Stammzellen nehmen. Das gibt ja möglicherweise Abstoßungsreaktionen. Man kann aber aus dem eigenen Bauchfettgewebe durchaus auch Stammzellen gewinnen. Also Stammzellen wäre der direkteste Weg, ist im Moment noch sehr experimentell, halte ich aber für eine Möglichkeit auf lange Sicht, wo wir dran arbeiten können. Es gibt einen Umweg im Moment, der heißt Exosomen. Exosomen muss man sich vorstellen wie so kleine Transporter, das sind so Bläschen, die haben die Substanzen, die in diesen Stammzellen produziert werden und die auch zum Aufbau dienen können, die werden quasi in diese Bläschen abgegeben. Und diese Bläschen kann man, also diese Exosomen, kann man auch aufkonzentrieren. Und da sind dann quasi die Transporter, die du dann an das eigene Knorpelgewebe bringst und die dann diese Substanzen da reinbringen. Das ist so die zweitaufwendigste. Und das Dritte, was heutzutage auch schon häufiger gemacht wird, das ist eben das Eigenblut zu nehmen. Im Blut sind auch wahnsinnig viele Aufbaustoffe. Das kann man, also das eigene Blut, extrahieren und aufkonzentrieren und dann spritzt man das in die Nähe der Gelenke. Hat auch schon einige Vorteile gebracht. Und Hyaluronsäure, sagst du lieber was zu?
Also ich habe die anderen, da habe ich schon fast alles probiert. Gerade auch Eigenblut habe ich schon gemacht. Und wenn ich dran glaube, würde ich sagen, das funktioniert auch.
Wenn du dann glaubst.
Ich tue mal jetzt gerade so. Und insofern glaube ich, dass es verschiedene Verfahren gibt. Und Gerd hat ja gerade auch schon ein richtiges Longevity-Medium, die Stammzellen, gesagt. Und wir haben ja so ein bisschen den Podcast, der über Longevity auch geht. Der ist ganz wichtig eben für das Reservoir der Funktionalität des Gelenkes. So, dann gibt es natürlich andere Dinge wie Cortison, die gerne gespritzt werden. Ist natürlich eines der besten Mittel, kurzfristig die Entzündung in den Griff zu bekommen. Denn die macht ja das Problem. Das heißt, Schmerzfreiheit ist immer gut. Und wenn ich die Entzündung reduziere, dann hat das ein gutes Ergebnis für meine Lebensqualität. Ist natürlich nicht nachhaltig, weil es eben nur kurzfristig wird. Hyaluron, wird gerne gemacht. Es erhöht ja so ein bisschen die Viskosität, verändert die Viskosität im Gelenk, ist wasserbindend. Also insofern, ja, habe ich mehr Flüssigkeit, dadurch mehr Schmiere. Kurzfristig vielleicht auch wissenschaftlich evident, nur bedingt, also wichtig nachgewiesen. Also insofern, alles das, was in das Knie hineingespritzt wird, ist sowieso nicht ganz ungefährlich. Wenn man immer von außen in eine Struktur hineingeht und da birgt immer die Gefahr einer Infektion. Und insofern habe ich lieber so äußere Maßnahmen, die eben nicht so ganz invasiv sind und die vor allen Dingen den Gelenkbinnenraum eben nicht so stark vielleicht eine Gefahr bringen. Denn das ist die größte Gefahr, da eine Sepsis zu erleiden, wenn so etwas passiert.
Genau, der Punkt ist ja, du musst eben möglichst nah an die Strukturen rankommen, wenn du da was bewirken willst. Ich bin auch also eher kritisch bei der Hyaluronsäure, weil ich glaube, da ist wirklich, gibt's sehr widersprüchliche klinische Studien zu, ob die wirklich wirkt, weil sie ist eben nicht körpereigen, sondern die ist ja nicht von dem eigenen Körper gewonnen. Und dadurch, dass du, wie Ingo das gerade ganz richtig gesagt hast, ganz nah ran musst du quasi ins Gelenk spritzen und das hat natürlich möglicherweise Infektionen, aber du brauchst auch einen Arzt, der es wirklich kann, der genau an die richtige Stelle kommt.
Genau, also das heißt, das ist wirklich Handwerk.
Mhm.
Und das gibt es natürlich gute Orthopäden, die das können, aber das kannst du nicht bei jedem machen lassen.
Aber jetzt sind wir schon beim Thema Leinsdruck. Mhm. Das ist, glaube ich, auch immer so ein Punkt. Kommen wir natürlich in vielen Podcast-Folgen zu, weil es ist ja immer Leinsdruck da, der dann irgendwie bestimmte Maßnahmen sozusagen nach sich zieht. In diesem Fall, was ihr gerade erzählt habt, also Stammzellen, das ist, finde ich, jetzt klingt so ein bisschen wie, da musst du Tech-Milliardär sein dafür, dass du dir das leisten kannst oder machen kannst. Diese anderen Sachen sind ja schon flexibler und nicht so ganz teuer, aber kosten natürlich auch immer noch was. Und wenn es dann einen Orthopäden gibt, der eine andere Studie hat als du, Ingo, dann bist du schon geliefert. Der überzeugt dich natürlich da.
Ja, Kassenpatienten müssen auch wirklich ein bisschen aufpassen bei dem eben besprochenen PHP, also diesem Eigenblutspritzen. Da sind die Krankenkassen ein bisschen zickig, weil die sagen, auch da ist die Studienlage dünn. Es gibt viele positive Wirkungen tatsächlich, ja, soll ja auch bei Aufspritzen von Gesicht helfen. Aber die Studienlage ist nicht eindeutig und da sagen die Krankenkassen, experimentelle Sachen zahlen wir nicht.
Also es gibt ja so einen Bundesausschuss. Und dieser Bundesausschuss ist die Institution, das sind nicht die Krankenkassen, die entscheiden, sondern der Bundesausschuss entscheidet, ob es eine Maßnahme ist, eine Intervention ist, die quasi auf den Katalog kommt, derer, die Krankenkasse dann bezahlen müssen, sind ja quasi nur Dienstleister. Aber der Bundesausschuss, das ist ein Gremium eben aus Apothekern und Ärzteschaft, die entscheiden darüber, welche wissenschaftliche Evidenz gibt es und nur wenn diese vorhanden ist, kommt diese Maßnahme auf den Katalog.
Gut, also nicht für jeden handhabbar, das haben wir jetzt schon geklärt, aber ich komme nochmal zurück zum Cortisol und damit zurück zur Therapie von Schmerzen. Das ist ja auch so ein Kreislauf, ne? Also wenn ich dann weiß, dass viele auch meiner Bekannte relativ häufig Ibuprofen nehmen oder Diclofenac, das, was man so gegen Schmerzen nimmt, egal ob man genau weiß, woher sie jetzt kommen, wird ja auch gerne mal geschluckt oder halt auch Cortison genommen. Ist das denn ein Mittel der Wahl, wenn man tatsächlich so eine chronische Arthrose hat oder tatsächlich so eine Entzündung, wie du ja gerade gesagt hast?
Also ich würde sagen, bei chronischen Dingen ist das keine Methode. Ja, vielleicht bei akuten Momenten mal das zu probieren, das macht durchaus Sinn. Gerade gehört bei allen Schmerzen dazu, weil Schmerzen rauben ja die Lebensqualität. Und solange es nicht wirklich eine gravierende Veränderung, sie dauerhaft dann wirklich anhält, kann man sagen, ja, 3-4 Tage probieren, länger aber auch nicht. Ansonsten bei allen chronischen Erkrankungen sind diese Pillchen da nur ein Zudecken der Symptomatik. Der Körper will ja etwas, er schreit ja, mach mal was anderes. Und dieser Stimme des Körpers sollte man schon zuhören, weil es ist immer ein Hilferuf des Körpers, da muss da andere Intervention her, die sollte man nicht zudecken.
Also es ist genauso, wie du sagst, ich würde es noch gerne ergänzen, bei chronischen Erkrankungen, also Cortison ist eigentlich ein Mittel, um akut eine Entzündung rauszunehmen. Wenn du aber eine chronische Entzündung hast, das ist ja sehr häufig bei zum Beispiel Tennisarm oder der Golferellbogen oder so, das ist ja eine chronische Entzündung und dann entwickelst du ein Schmerzgedächtnis. Und Cortison hilft dann bei diesen chronischen Erkrankungen, um dieses Schmerzgedächtnis mal zu unterbrechen. Damit der Körper merkt, das geht auch schmerzfrei, weil das sind ja quasi so eine chronische Entzündung wie so ein Tennisarm, der geht ja in so eine Phase über, wo das eine stille Entzündung ist. Das ist ja gar keine akute Entzündung mehr. Und dann brauchst du mal was zu sagen, ich nehme mal den Schmerz weg. Das geht vielleicht mit Diclofenac, geht aber auch mit Cortison, entweder gespritzt, aber nicht mehr als 2-3 Mal im Abstand von einer Woche oder so. Oder man kann auch eine orale Cortison-Stoßtherapie machen. Da fängt man hochdosiert an, macht das eine Woche, ist kein Problem für den Körper, wenn man das nach einer Woche oder 2 Wochen, glaube ich, dauert das. Man muss ja dann immer langsam wieder ausschleichen. Kann man das auch mal machen, hilft auch.
Also Schmerzgedächtnispatienten sind dann aber in der Regel keine Patienten, deren Ursache in der Peripherie liegt, sondern die haben ein Problem dann, eben mit der Manifestierung dieser schmerzhaften Gedankengänge im Gehirn. Und deswegen brauchen sie eine ganz andere Therapie. Und dann hilft es eben, so ein bisschen ja das Schmerzgedächtnis zu lösen, indem man den Schmerz mal rauszieht und die Auseinandersetzung damit und die bewusste Auseinandersetzung damit, dass man einfach wieder locker lässt und sagt, aha, es geht auch wohl offensichtlich ohne. Und so verlernt man es wieder.
Vielleicht geht das dann auch mit so einem kleinen Schnitt, wo gar nichts anderes passiert, um das Schmerzgedächtnis zu unterbrechen.
Ja, man könnte sich niederlassen als kleiner Schnittarzt, ne? Vielleicht können wir das mal zu dritt machen, wir machen eine Praxis auf. Aber ist doch, wenn gar nichts mehr geht, ja, und man tatsächlich vor der Wahl steht, ich brauche jetzt ein neues Knie, weil da ist nichts mehr, die Hüfte wird mir empfohlen, machen Sie dort klar. Ist das tatsächlich etwas, wo man sagen muss, soll ich das rauszögern oder muss ich schnell machen?
Also ich glaube, die meisten zögern zu lang, Gerd, oder? Was meinst du? Ich glaube, ja. Also das heißt, wenn ich eine Ruhe und vor allen Dingen einen Nachtschmerz habe, dann ist das auf jeden Fall sofort, das ist ja der Raub der Lebensqualität, ein klares Signal dafür. Also nicht so lange rausschieben, weil die Dinge halten ja mittlerweile auch lange. Und die sind so gut auch mittlerweile, dass sie natürlich machen soll. Also nicht zu lange warten. Nachtschmerz ist immer ein klares Signal, nein, hier muss was getan werden.
Es also bei mir hängt es auch ein bisschen vom Gelenk ab. Ja, also es gibt Gelenke, die sind schwieriger zu operieren. Wir haben eben von Schulter gesprochen, wir haben von den Daumen gesprochen. Das sind halt der Daumen, da sieht man ja, den kann man in viele Richtungen bewegen. Das heißt, das Gelenk zu operieren ist schwieriger. Das Einfachste ist tatsächlich die Hüfte.
Genau. Mhm.
Die Hüfte, das klingt so groß, aber es funktioniert super. Ja, ich erzähle mal die Anekdote von meiner Freundin, die ist 94 Jahre alt, muss man sich vorstellen.
Hast du Freundin?
Ich habe Freundin, 94 Jahre alt.
Alle Freunde.
Und
möchtest du haben mit 94?
Die ist sehr, sehr fit und jetzt wieder fitter als vorher. Die ging immer im Rollator und ging immer mit ihrem Hund spazieren. Und dann habe ich sie vor Weihnachten getroffen und hat gesagt, du, ich habe mir zu Weihnachten eine Operation geschenkt, weil ich möchte so nicht weiterleben. Ich möchte nicht weiter im Rollator leben und ich brauche jetzt eine neue Hüfte. Das ist zwar ein Risiko, es ist auch teuer, aber ich mach's. Also hat sie das gemacht und ich bin dann an ihrem Haus vorbeigegangen. Eine Woche nach der Operation hat sie mir schon zugewunken. Zwei Wochen nach der Operation habe ich sie mit ihrem Hund getroffen, mit einer Krücke, und sie hat mit der Krücke gewunken und hat gesagt, ich habe seit zwei Wochen keine Schmerzen mehr. Ich meine, das ist der Hammer. Gerade
fantastisches Beispiel.
Ne? Hüfte geht ganz schnell. Knie ist zum Beispiel die Erfahrung, die ich jetzt von Bekannten, wo ich es gesehen habe, gemacht habe, dauert viel, viel länger und ist viel anspruchsvoller. Also es hängt auch vom Gelenk ab.
Und führt in der Regel auch meistens nicht wieder zur kompletten Fähigkeit, die vorher immer vorhanden war. Muss man viel vorsichtiger mit umgehen. Mit der Hüfte kann man mittlerweile ja fast alles wieder machen, was man früher auch in sportlichen Aktivitäten gemacht hat. Beim Kniegelenk reduziert sich das auf jeden Fall deutlich.
Wenn man sportliche Aktivitäten gemacht hat.
Das würde ich mir ja wünschen.
Ja, ja, ich glaube, wir kommen am Ende dann doch wieder nur dazu, dass wir sagen können.
Eine Frage.
Wie machen wir das Ganze? Das ist nämlich die Grundsatzfrage. Ist Arthrose tatsächlich, wenn man die einmal hat, heilbar?
Nein, das kann man sagen. Die ist nicht heilbar. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Also wir haben bisher kein Medium gefunden, was das wieder zurückführt auf den alten Zustand und die Knorpel wieder dick werden lässt, die Knochenglatze wieder minimieren lässt, gibt es nicht. Und insofern, da müssen wir dran. Stammzellen könnten vielleicht irgendwann mal diese Lücke schließen, aber haben wir bisher nicht. Also Heilung bisher nicht möglich. Nur die symptomatische Behandlung, das ist ja das Wichtigste. Geht ja um Lebensqualität. Das ist machbar.
Also steuerbar ist es schon. Muss man dafür tatsächlich an einen guten Arzt oder einen guten Ratgeber kommen, der einem da auch vernünftig was nicht nur in 2 Minuten Gesprächen empfiehlt?
Ja, ich möchte jetzt kein Arztbashing machen, aber man muss sich schon einen Arzt suchen, der auch auf die Ursachen geht und der nicht nur Symptome behandelt. Und der wird mit dir besprechen, dass vielleicht vor der Operation, also wenn sie nötig ist, sollte man sie machen.
Präoperatives Training, ne?
Präoperatives Training, ja, dass du viel trainierst, dass du die richtigen Muskeln machst mit den richtigen Übungen ohne Überlastung, dass du dann auch so ein sogenanntes Low-Impact-Training machst, wo du statt jetzt harte Läufe vielleicht mal ein bisschen auf diesem Stepper arbeitest oder so, wo du die Gelenke nicht so ganz überlastest, oder auf dem Fahrrad überlastet man die Gelenke auch nicht so. Schwimmen ist gut.
Aquajoggen.
Aquajoggen, wunderbarer Sport, ja. Also das ist wichtig. Man muss auch, wir reden ja in Deutschland von 75% der Männer haben Übergewicht. Wir müssen auch über Gewicht reden. Also ich meine, wenn du Gelenke entlasten willst, musst du auch Gewicht runternehmen, ganz klar. Dann hast du weniger Belastung auf dem Rücken.
Also hast du gesehen, wie Gerd mich gerade bei dem Satz angeguckt hat?
Ja, Gerd, warum?
Ich habe innerlich gegrinst.
weil ich genau das Gleiche gedacht habe. Danke, Gerd. Aber das Entscheidende ist wirklich, glaube auch zum Schutz der Gelenke. Also viel Bewegung, wenig Belastung ist das Motto, weil Ernährung, die Gelenke hängen am Tropf der Bewegung, der Versorgung, die Durchblutung, das mit Wasser auffüllen, das der Knorpelstruktur und dadurch die Nährstoffe in den Knorpelstrukturen, das ist das eine. Und zum Zweiten, baut euch Stoßdämpfer auf. Ja, denn ist die Belastung ist dann geringer, wenn der Organismus ausreichend Muskelmasse, Muskelkraft hat, wie so ein Muskelmantel sich um die Gelenke legt und dann wie ein Stoßdämpfer funktioniert, dann kommst du auch weniger holprig über die Straßen des Lebens.
Ja. Und Peter, ein Sicherheitsgurt rund um den Bauch ist nicht so ein Stoßdämpfer wie der, von dem der Ingo gerade gesprochen hat.
Das ist gut.
Ja, ich wollte es nur mal sagen.
Danke. Ich glaube, ich darf Schluss machen, Herr Gerd Kell. Nee, aber durchaus nochmal sagen, dass man natürlich nicht in so eine Spirale kommt. Es müssen nicht immer mehr Schmerzen sein. Man kann reagieren vorher. Das haben wir jetzt schon klar gemacht, wenn man einen Ausblick gibt. Arthrose, nochmal die wichtigste Botschaft von euch beiden.
Also sitzen, Sitzzeiten so lange wie möglich minimieren, damit die Versorgung des Knorpels optimal noch gewährleistet.
Und wenn die Schmerzen auftauchen, weitermachen?
Nein, das natürlich musst du ja auch nicht. Aber du wirst merken, wenn du nach 2, 3, 5 Minuten gemacht hast, reduzieren sich die Schmerzen, weil Bewegung auch antientzündlich wirkt. Und das bedeutet, dass also auch hier bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden, selbst Entzündung in den Griff bekommen. Also niedrige Belastung, viel Bewegung, das ist richtig. Mhm.
Und ich kann es nur unterstützen und sagen, such dir jemanden, der sich damit auskennt, damit du die richtige Belastung machst. Also man kann auch falsche Bewegungen machen, das wäre dann die falsche Richtung. Und Ingo sagte eben, derzeit ist Arthrose noch nicht heilbar. Ich bin da optimistisch. Also Stammzellentherapie ist wirklich in der Forschung ganz weit vorne und ich glaube, wir haben da Hoffnung am Horizont. Ob wir das noch erleben werden, ist eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall in Zukunft, glaube ich, schon machbar.
Ja, wir haben ja darüber geredet, also wir sind ja als Männer, haben wir ja so viel Potenzial noch. Ja, jetzt
zerstörbar.
Also, ich meine, Leute, ne? Ja, wohin wir hier machen? Über so Bagatellische.
Jo, Arthrose Brüder, wir machen Feierabend.
Schön, dass ihr dabei seid heute.
Gerne.
Ja, und jetzt langsam aufstehen, damit es nicht so knackt im Mikro.
Männer-TÜV, die etwas andere Gesundheitsinspektion.